Ich lese einen Text aus 1. Samuel, Kapitel 24. Von dort aus zog sich David in die schwer zugänglichen Berge bei En-Gedi zurück. Saul schlug inzwischen die Philister in die Flucht und verfolgte sie. Als er heimkehrte, wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in die Bergwüste bei En-Gedi. Saul nahm 3000 der besten Kriegsleute aus ganz Israel mit. Östlich der Steinbockfelsen machte er sich auf die Suche nach David und seinen Männern. Als er an den Schafhürden vorbeikam, ging er in die nahegelegene Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. Hinten in dieser Höhle saß David mit seinen Männern. Die flüsterten ihm zu, heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich gebe deinen Feind in deine Hand. Du kannst mit ihm machen, was du willst. David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Hinterher schlug ihm aber doch das Gewissen, weil er das gewagt hatte. Er sagte zu seinen Leuten, der Herr bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Gebieter lege, an den gesalbten König des Herrn. Denn das ist und bleibt er. Er wies seine Männer zurecht und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Als Saul die Höhle verlassen hatte, um seinen Weg fortzusetzen, kam David heraus und rief ihm nach, mein Herr und König. Saul drehte sich um und David warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Er sagte, warum lässt du dir einreden, dass ich dich ins Verderben stürzen will? Heute kannst du dich mit eigenen Augen vom Gegenteil überzeugen. Hier in der Höhle hatte der Herr dich in meine Hand gegeben. Meine Leute haben mir zugesetzt, dass ich dich umbringen soll. Aber ich habe dich geschont, weil ich dachte, ich werde nicht Hand an meinen Gebieter legen, denn er ist der gesalbte König des Herrn. Mein Vater, sieh diesen Zipfel deines Gewandes hier in meine Hand. Ich hätte dich töten können, aber ich habe nur dieses Stück von deinem Gewand abgeschnitten. Daran musst du doch erkennen, dass ich kein Verräter bin und dir nichts Böses antun will. Ich habe dir nichts getan und doch stellst du mir nach und willst mich umbringen. Der Herr soll Richter zwischen uns sein. Er soll dich strafen für das Unrecht, das du mir antust. Aber ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Du kennst das Sprichwort. Nur Verbrecher begehen Verbrechen. Ich werde mich nicht an dir vergreifen. Hinter wem jagst du denn her? Der König von Israel jagt einen toten Hund, ja einen einzigen Floh. Der Herr soll Richter sein und zwischen dir und mir entscheiden. Er soll meinen Streit gegen dich führen und mir zu meinem Recht verhelfen. Als David ausgeredet hatte, fragte Saul, ist das wirklich deine Stimme, mein Sohn David? Und er brach in lautes Weinen aus. Dann sagte er zu David, du bist im Recht gegen mich. Du bist gut zu mir gewesen, obwohl ich dir Böses angetan habe. Heute hast du es bewiesen, denn du hast mich verschont. Der hatte mich in deine Hand gegeben, aber du hast mich nicht getötet. Wo kommt so etwas vor, dass einer seinen Feind in der Hand hat und ihn unbehelligt laufen lässt? Der Herr wird dich dafür belohnen. Ich weiß ja, du wirst König werden und in deiner Hand wird das Königtum in Israel festen Bestand haben. Darum schwöre mir beim Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrottest, damit mein Andenken in meiner Sippe erhalten bleibt. David schwor es. Dann kehrte Saul nach Hause zurück, aber David und seine Männer gingen wieder hinauf in ihr Bergversteck.
Was für eine kuriose Geschichte, oder? Also das ist doch wie so ein Märchen, also irgend so ein Märchenbuch, so eine Geschichte und die Moral von der Geschichte. Und es gibt genug, wie soll ich sagen, Theologen, Bibelexperten, die sich darüber streiten, ob so eine Geschichte wirklich stattgefunden haben kann oder ob das nicht einfach, da muss doch einfach eine tiefere Aussage sein. Also ich bin da ein bisschen naiv, ich glaube immer daran, dass die Geschichten, wie sie da so erzählt werden, auch wirklich so gewesen sein können. Und es gibt sogar schon Applaus. Aber also, es ist mir irgendwie ein Anliegen, ne? Bei allem, was man auch historisch fragen und graben darf und auch gucken kann, wie passt das aus dem Kontext. Ich finde, es ist bemerkenswert, was Gott für Geschichten schreibt. Und wir erleben es ja selber in unserem Leben manchmal, dass solche ganz kuriosen Geschichten vorkommen, wo man einfach nur mit offenem Mund dasteht und denkt, was ist das? Da ist er mit seinen 3000 Mann unterwegs. Und dann geht er alleine in diese eine Höhle rein. Wahnsinn, oder? Was für eine kuriose Geschichte. So ein bisschen der Höhepunkt. Diese Geschichte ist, glaube ich, so ein bisschen der Höhepunkt dieses Konflikts zwischen Saul und David. David, der schon gesalbt ist. David, der erfolgreich ist. David, der irgendwie, und Saul merkt das, er wird eifersüchtig. Er schmeißt Speere nach ihm, er will ihn umbringen und er vertreibt ihn dann in die Flucht und ist hinter ihm her und opfert ja vieles. Ne? Also der kam gerade aus dem Krieg mit den Philistern und jetzt wäre eigentlich mal Zeit gewesen, dass sie sich ausruhen. Und nein, dann nimmt er seine 3000 besten Männer und zieht wieder los, um diesen kleinen David zu jagen. Und David sagt selber, wen jagst du hier eigentlich? Einen Hund, toten Hund, einen Floh. Was machst du? Das ist doch nicht dein Job. Unfassbare Geschichte, die hier bei Engedi stattfindet. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht oder zwei Bilder von Engedi. Also Engedi befindet sich in der judäischen Wüste. Das ist so das Westufer des Toten Meeres und das ist so ein riesen Felsplateau. Also das ist wirklich eigentlich totes Gebiet, wie man da oben sieht. Extreme Schluchten, Höhlen überall drin, scharfe Kanten, verwinkelt, eigentlich tot. Und dann ist mitten in diesem, ja, in diesem Felsplateau, da gibt es eine Quelle. Da entspringt Wasser und dieses Wasser bahnt sich dann seinen Weg runter bis in die Schlucht hinein. Man sieht das dann mit diesem schönen Wasserfall, der dann da runterkommt und da wird es grün. Das ist wie so eine Oase in dieser toten Gegend sozusagen drin. Und irgendwo da in diesen Höhlen hat sich halt David verschanzt. Macht ja auch Sinn, ne? Da war Wasser ein bisschen, da gab es eine Quelle, wo man sich versorgen konnte und es gab viel Unterschlupf. Und da drin ist er jetzt also in diesem Terrain mit seinen 400 Leuten. Und Saul weiß das. Saul bekommt es mit. Irgendjemand hat getwittert oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ein Vögelchen hat es ihm gezwitschert. Irgendwo gab es jemanden, einen Hirten, der da vorbeikam, der gesagt hat, Mensch, den kenne ich doch. Das ist ja der David, das sage ich mal dem Saul. Weiß nicht, wie es vonstatten ging. Auf jeden Fall sagt Saul, alles klar. Dann los. Dann suchen wir den. David und seine 400 Mann. Irgendwo hinter der Schafherde links wird er wohl sein. Und dann durchkämmen sie dieses Gebiet und Saul muss auf Toilette. Eine Notdurft verrichten. Im Hebräischen heißt das, er bedeckte seine Füße. Also vielleicht, es gibt ja so diese Fäkaliensprache, die man nicht mag. Gerade mit den kleinen Kindern versucht man das ja immer irgendwie anders zu machen. Also wir sagen bei uns auch nicht Kaka, muss ich gestehen. Und meine Kinder, die fragen immer, warum sind wir die Einzigen, die Bubu sagen? Ich weiß es nicht, es hat sich irgendwie für uns schöner angehört. Also wenn ihr mal ein neues Wort braucht, dann sagt das ruhig so. Aber ein neuer Tipp, vielleicht könnt ihr noch was sagen, sich die Füße bedecken. Ja? Das ist auch etwas für diese Worte, die ich jetzt sein lasse. Also wenn ihr da mal was Neues, Schickeres braucht, bisschen was Hochwertigeres, sich die Füße bedecken. Warum heißt das so? Weil man natürlich lange Gewänder anhatte da in diesem Gebiet und wenn man sich dann hinhockt, dann macht man das Gewand breit und bedeckt mit diesem Gewand die Füße. Das ist so ein schön, ja, das kennen wir ja hier aus der Renaissancezeit und so auch noch, da wurde das dann auch so gemacht. Man macht das Gewand über die Füße, man bedeckt die Füße und erleichtert sich ein wenig. Und das macht Saul. Und dann ist er mit den 3000 besten Männern seines Heeres unterwegs und schafft es nicht, einen mitzunehmen. Wahrscheinlich irgendwie aus Scham. Ne, da willst du auch keinen dabei haben. War damals wahrscheinlich auch schon so. Gibt da unterschiedliche Herangehensweisen. Ich bin so jemand, ich mache gern die Toilettentür zu, wenn ich meine Notdurft verrichte. Ja, ich weiß, da gibt es andere, dann ist das egal, das kann ruhig offen stehen, kann doch jeder zugucken. Bei Saul war es scheinbar auch nicht so. Der hat aber scheinbar auch gern die Tür zugemacht, deswegen geht er alleine in diese Höhle nach hinten und verrichtet sein Geschäft. Und David ist genau in dieser Höhle drin. David und die 400 Männer sitzen, war wahrscheinlich eine sehr tiefe Höhle, die ein bisschen verwinkelt war hinten, die lauern irgendwo da hinten, haben sich versteckt, weil sie mitbekommen haben, da kommen diese 3000 Mann. Und dann sehen sie den da sitzen. Und jetzt kommen die Männer und sagen, David, das ist deine Chance. Das ist die Chance. Jetzt ist es soweit. Gott gibt Saul in deine Hände. Das ist schon so ein bisschen als Prüfung formuliert, finde ich, diese Aussage, die da steht. Gott gibt ihn dir. Gott will das doch. Das ist deine Chance. Jetzt nimm's in die Hand, ergreif die Chance und bring dich auf den Thron, der dir doch versprochen wurde. Und vielleicht hört man es schon so ein bisschen raus, das ist eher eine Trickformulierung hier. Machen die nicht absichtlich, die Männer, die denken das wirklich. Aber eigentlich ist es wahrscheinlich eine Falle, eine Art Prüfung. Und bevor wir da weiterreden, wie es da weitergeht, möchte ich euch mit euch kurz das Schlagwort für die heutige Predigt angucken, nämlich Respekt. Es geht heute um Respekt. Respekt als Eigenschaft eines Anführers. Respekt als eine Eigenschaft, die David als Anführer auszeichnet. Was ist Respekt? Eine grundlegende Haltung der Achtung, Wertschätzung und Anerkennung gegenüber Personen, Meinungen, der Natur, Institutionen. Es zeigt sich durch höfliches Verhalten, Toleranz, Empathie und die Einhaltung persönlicher Grenzen. Respekt basiert nicht auf Angst, sondern auf der Würdigung des Gegenübers als Individuum. Oh, Respekt ist ein tolles Wort. Ja? Und ich finde, wir sollten in unserer Gesellschaft wieder mehr Respekt einüben, unabhängig davon, ob wir die David-Geschichte kennen oder nicht. Ich kann mich noch erinnern, Denzel Washington, er sagte, oh, es gibt so viele Dinge, die wiederkommen. Ich kann es kaum erwarten, dass Respekt wiederkommt und wieder Trend wird in unserer Gesellschaft. Respekt ist was Gutes. Achtung, Wertschätzung und Anerkennung gegenüber dem anderen. Mit Empathie und der Einhaltung der Grenzen. Achtung, Wertschätzung und Anerkennung. David schleicht sich also in dieser Situation von hinten an Saul heran. Er bringt ihn nicht um. Die Grenze war irgendwie für ihn schon klar. Ich weiß nicht, ob er beim Anschleichen mit seinem Messer drüber nachgedacht hat. Ob er eigentlich sich angeschlichen hat, um ihn wirklich zu töten, ich weiß es nicht, und dann einfach zurückgezogen hat. Und ich glaube aus Respekt, nicht aus Angst. David war furchtlos. Also die Geschichten, die man vorher liest, wie er hunderte Vorhäute von den Philistern bringt, zeigt, dass David war, ist eklig irgendwie, ne? Aber David war kein Angsthase. Ganz im Gegenteil. David war mutig. Ich glaube, er zieht nicht zurück aus Angst, sondern aus Respekt. Und dann schneidet er nur diesen Zipfel des Gewandes ab. Wie genau das vonstatten ging, ohne dass Saul das merkt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, aber es war wohl so. Er hat diesen Zipfel des Gewandes abgeschnitten und nimmt ihn mit zurück in die Höhle. Und trotzdem, obwohl er nur den Zipfel hat, meldet sich sein Gewissen. Sein Gewissen meldet sich und er sagt, der Herr bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Gebieter lege, den Gesalbten des Herrn. Das bringt mich zu meinem ersten Gedanken, den ich euch mitgebracht habe. Wer oder was steht eigentlich im Zentrum? Wer oder was ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt meiner Haltung, meiner Entscheidung, meines Denkens? David erkennt eine Besitzanzeige. David erkennt, dass es nicht mein Feind, das ist nicht der, der auf meinem Thron sitzt, sondern er erkennt, das ist der Gesalbte des Herrn. Saul ist nicht nur Saul. Saul ist nicht das, was er für mich ist. Saul gehört Gott. Saul ist von Gott eingesetzt. Und Gott ist es, der die Entscheidung über ihn trifft. Klar war irgendwie schon, dass Gott dem Saul das Königreich entzogen hatte. Das war schon ausgesprochen. Aber David entscheidet, aber ich tue es nicht. Sondern es geht um Gott. Gott ist der Dreh- und Angelpunkt in dieser Geschichte. Gott ist im Zentrum. Saul ist eigentlich das abschreckende Beispiel dafür, für jemanden, der sich um sich selbst dreht. Saul dreht sich um sich selbst. Er drängt sich immer wieder in den Mittelpunkt und will im Mittelpunkt stehen. Saul nimmt alles persönlich, was ausgesprochen wird. Immer als Kritik an ihm, gegen ihn. Bezieht alles auf sich selbst. Kennst du die Tendenz? Ich muss gestehen, ich kenne die schon auch ein bisschen. immer irgendwie alles auf sich selbst projiziert und meint, oh, da hat jemand was Kritisches gesagt, oh, das war bestimmt, nein. Wir denken manchmal, was die Leute wohl über mich denken. Als würden die Leute die ganze Zeit nur über mich nachdenken. Ich kann euch beruhigen, das tun sie nicht. Die anderen denken nicht permanent über dich nach. Die sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das ist nicht so. Aber wir glauben immer, es geht irgendwie um uns. Wir glauben oft, es dreht sich um uns. David sieht, nein, geht nicht um mich. Geht nicht um meine Salbung, die ich bekommen habe. Geht nicht darum, dass ich jetzt die Chance habe, auf den Thron zu kommen. David erkennt, es ist Gottes Geschichte. Das, was hier passiert, ist Gottes Geschichte. Und wenn er will, dass ich auf den Thron komme, dann wird er sich darum kümmern. Punkt. Gott ist der Hauptdarsteller. Und so komme ich zu meinem zweiten Gedanken. Gibt es gesetzte Grenzen? Gibt es Grenzen, die da sind und die ich einfach akzeptieren muss? David akzeptiert die Grenze. David erkennt die Grenze. Gott hat hier eine Grenze gesetzt. Und es ist nicht meins, diese Grenze einfach zu überschreiten. Was sind Grenzen für uns? Ich habe oft das Gefühl, wir leben in einer Welt, in einer Zeit, die uns permanent sagen möchte, du musst Grenzen überwinden. Grenzen sind da, um drüber zu steigen. Grenzen sind da, um sich zu erweitern. Und an mancher Stelle stimme ich dem ja auch zu. Es gibt sehr ungesunde Grenzen. Es gibt Grenzen, die wir uns manchmal selbst auferlegen. Es gibt Grenzen, die uns andere in unguter Weise vorhalten. Und da ist es sicherlich gut zu reflektieren und zu fragen, wo kann ich meine Grenzen erweitern? Wo ist es dran, in die Freiheit zu treten und mich nicht einschnüren zu lassen? Aber es gibt auch gesetzte Grenzen. Dinge, die nicht in unserer Macht stehen. Und Dinge, die wir vielleicht auch nicht einfach überschreiten sollten. Was sind Grenzen für uns? Einladungen, die Grenze zu überwinden? Versuchungen? Geht es um Selbstoptimierung, wenn wir Grenzen überwinden? Um was geht es bei diesen Grenzen? Ich glaube, die Frage dahinter ist, wer hat denn die Grenze gesetzt? Für David war klar in dieser Geschichte, es geht hier nicht um meine Grenze gerade, es geht auch nicht um Sauls Grenze. Aber es geht darum, dass Saul der Gesalbte des Herrn ist und das ist meine Grenze. Und es geht auch um die Grenze des Respekts, nicht so zu werden wie der andere. Ja, wenn du Saul und David mal vergleichst, dann siehst du genau das. Saul dreht sich um sich selbst und er geht über gesetzte Grenzen hinweg. Deswegen hat er sein Königreich verloren, weil er sich nicht an die Grenzen gehalten hat, die Gott ihm gesteckt hat. Ob sie für ihn logisch waren oder nicht, Gott hat ihm klar gesagt, nein, das tust du nicht oder das machst du. Und er hat zu seinem eigenen Wohl die Grenzen ein bisschen gestreckt. Und deswegen hat Gott gesagt, nein, du vertraust mir nicht. Bei David ist es anders. Er hält die Grenzen ein. Und das komme ich zum dritten Gedanken. Vertraust du Gott? Vertraust du Gott? Bist du widerstandsfähig? Vertraust du, obwohl dann da Grenzen sind? Vertraust du, obwohl du die Chance nicht einfach ergreifst? Was bedeutet es, Gott zu vertrauen? Bedeutet es immer zu warten, so wie David es gemacht hat? Immer abzuwarten und ja, nichts selber zu machen? Bedeutet Vertrauen auf Gott immer mutig voran? Ich muss nicht wissen, wo die Steine sind im Wasser. Ich kann im Vertrauen wie Petrus aus dem Boot steigen und ich gehe einfach hinterher. Bedeutet Vertrauen auf Gott immer anders als offensichtlich? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie Vertrauen im Gott in deiner jeweiligen Situation oder in meiner jeweiligen Situation aussieht. Es gibt nicht dieses eine Muster, wie sich Vertrauen auf Gott zeigt. Aber ich bin davon überzeugt, dass Vertrauen auf Gott immer bedeutet, dass ich Verantwortung übernehme. Dass ich mitverantwortlich bin. Und vielleicht geht es dabei weniger um richtig und falsch. Um die eine richtige Entscheidung oder die falsche Entscheidung, sondern vielmehr um die Frage nach dem Wie. Mit welcher Haltung David tritt aus der Höhle heraus, nachdem Saul wieder aus der Höhle gegangen ist. Wahrscheinlich ist er ein bisschen abgestiegen aus der Höhle runter. Und dann, so dass Saul nicht und seine Männer nicht direkt hinkommen konnten, tritt David mit an diesen Felsvorsprung aus der Höhle hinaus und steht oberhalb und ruft ihm hinterher: Mein Herr und mein König. Gottvertrauen ist hier weder schwach noch feige. David bleibt nicht hinten in der Höhle und stellt sich dem nicht, sondern ganz im Gegenteil. Er geht raus und er konfrontiert Saul. Er konfrontiert ihn. Und wenn wir ein bisschen so Sauls Charakter kennengelernt haben in den Geschichten vorher, dann wissen wir, Saul ist eher der cholerische Typ, der es gar nicht leiden kann und scheinbar gar nicht leiden konnte, dass ihn jemand bei seinem Geschäft auch noch einen Zipfel vom Gewand abschneidet. Also das war jetzt nicht so wie, oh, ich bin so beschämt, sondern man musste damit rechnen, dass Saul diese Aktion überhaupt nicht gut findet und eher sauer reagiert. Und trotzdem tritt David raus und sagt, mein Herr und mein König. Er bringt Saul Respekt gegenüber. In einer Situation, die eigentlich beschämend ist für den Saul. In einer Situation, wo sich David jetzt auch hätte lustig machen können über ihn. Macht er aber nicht. Er bringt ihm Respekt gegenüber. Mein Herr und mein König. Und dann redet er in dieser Rede. Er hält ihm vor und sagte, guck, ich habe nie aufgehört, dich als König zu akzeptieren. Ich tue dir nichts Böses. Ich habe nicht vor, dich umzubringen. Ich werde nicht Hand an dich legen. Was machst du? Warum gehst du so mit mir um? David nutzt diesen Moment der Stärke, um zu zeigen, wer er wirklich ist. Er nutzt diesen Moment der Stärke, um zu zeigen, wie seine Gedanken sind. Wie wir uns in Positionen der Stärke verhalten, sagt viel über uns aus. Also, so, wenn die Not ganz groß ist und wir auf die Knie fallen, und dann kommen wir und dann beten wir und dann sind wir da und dann werden wir irgendwie, und vielleicht brauchen wir immer wieder diese Situation, um auch geehrt zu werden. Das mag sein. Aber dann, wenn es uns gut geht, wenn wir die Stärke haben, wenn wir in einer Machtposition sind, aus welchem Grund auch immer, dann zeigt sich, was wirklich in uns vorgeht. Da zeigt sich, wer wir wirklich sind. Wenn wir mehr Wissen haben als andere, was machen wir damit? Nutzen wir es zu unserem Vorteil? Spielen wir die anderen aus? Planen wir es so, dass wir am besten damit abschneiden? Oder sind wir ehrlich? Nehmen wir die anderen mit rein? Teilen wir das, was wir haben? Obwohl wir vielleicht wissen, dass der andere dann vielleicht genauso viel von dem Positiven abbekommt, was wir gerne hätten. Wie ist das? Das, was wir an anderen kritisieren, das, wo wir über andere reden, was wir so schlimm an denen finden, wenn wir auf einmal in der Position sind, verhalten wir uns dann anders? Wenn wir eine Beförderung bekommen haben und auf einmal mehr Geld haben, was machen wir dann damit? Was tun wir mit diesem Geld? Was immer wir aus der Position der Stärke heraus tun, sagt etwas über uns aus. Vielleicht ist das die Chance in dieser Geschichte. Vielleicht ist das die Chance für David in dieser Geschichte. Nicht die Chance, Saul umzubringen und selber das Heft in die Hand zu nehmen, sondern die Chance der Selbsterkenntnis. Die Chance zur Umkehr. Nicht wie Saul, der die 3000 Männer, die vielleicht mal Urlaub gebraucht hätten, um bei ihren Familien zu sein, jetzt noch in die Wüste jagt, um den David zu suchen. David sagt, der Herr soll Richter sein zwischen uns. Der Herr soll entscheiden. Und er zeigt sich darin warnend und weise. Es ist klar, das spricht auch aus, offensichtlich ist David im Recht. Das war klar, da gab es überhaupt nichts zu diskutieren drüber. Aber Gott soll entscheiden. Gott soll richten. Das Spannende ist, dass dieses Vertrauen auf Gott für David Konsequenzen hatte. Wäre doch schön gewesen, oder? Er lässt den Saul ziehen, er trifft hier die richtige Entscheidung und am nächsten Tag klärt Gott das alles und David besteigt den Thron. Nein, Das ist vielleicht der Höhepunkt dieser Geschichte zwischen dieser Verfolgung, aber die ist noch lange nicht zu Ende. Das dauert noch eine ganze Zeit und David muss eine ganze Zeit noch warten. Warten, Umwege, herausfordernde Umstände, leidvolle Erfahrungen. Für sich und für die Menschen, die er lieb hat, all das wartet noch auf David in dieser Geschichte. Wir könnten fragen, warum? Warum löst Gott nicht einfach? Und obwohl die David-Geschichte die größte in der Bibel ist, also wenn über eine Einzelperson an Versen gerechnet man lesen würde, dann kommt David die größte Geschichte in der ganzen Bibel, wo sehr viel Persönliches drinsteht, sehr viele Regungen drinstehen, auch wie Gott ihn sieht, drinsteht. Aber warum er ihn hier warten lässt, steht nirgendwo. Ich weiß nicht, ob David das jemals eine Erklärung dafür bekommen hat. Warum er Jahrzehnte warten muss von dieser Salbung für den Thron, bis dass er ihn wirklich einnehmen darf. Warum Gott den Saul so lange gewähren lässt und ihn verfolgen lässt. Keine Ahnung. Vertrauen auf Gott hat Konsequenzen. Aber auch Chancen. David kann ganz selbstbewusst die Dinge Gott übergeben. Er kann sie abgeben. Er kann sie loslassen. Und das ist keine Schwäche. Das ist nicht Verbitterung. Das ist nicht irgendwie so Selbstgeißelung. Nein, es ist die Weigerung. Es ist die Weigerung, David genauso zu werden wie Saul. Saul, der von Rache getrieben ist. Saul, der von Verbitterung getrieben ist. Und David sagt, nein, das lehne ich ab. Genauso möchte ich nicht sein. Es ist Gottes Sache, für Gerechtigkeit zu sorgen. Sein ist die Rache, heißt es in der Bibel. Klingt heftig. Er bringt in Ordnung. Gott ist der, der Ordnung aus dem Chaos schafft. Und weil Gott sich kümmert, weil er sich kümmert, können wir dem Bösen mit Gutem begegnen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, heißt es in der Bibel. Das ist nicht so einfach. Das geht nur mit einer sehr gesunden Haltung. Das geht nur mit Respekt dem anderen gegenüber. Aber dafür braucht es auch was, das Vertrauen auf Gott. Das Vertrauen auf Gott befreit den David. Und ich habe euch mal ein paar Dinge mitgebracht, wie es ihn befreit. Das Vertrauen auf Gott befreit David, nichts zu tun, obwohl er die Chance dazu gehabt hätte. Es befreit ihn dazu, aktiv die Konfrontation zu suchen. Klar zu sein, wer er ist und für was er steht. Es befreit ihn dazu, seine Stärke nicht auszunutzen. Und es befreit ihn, die Sache in Gottes Hände zu übergeben und auf Gottes Gerechtigkeit zu warten. Wie sieht es bei dir mit dem Gottvertrauen aus? So Gottvertrauen, ja, das ist so, ja, klingt so als banale Frage, die irgendwie immer da ist, aber ganz ehrlich, vielleicht ist es die zentralste Frage deines Lebens, wie es mit deinem Gottvertrauen aussieht. Glaubst du, dass er es gut meint? Glaubst du, dass er es gut macht? Vertraust du, dass er gerecht ist, dich sieht und sich kümmert? Vertraust du, dass es besser ist, den Kürzeren zu ziehen, als mit dem Bösen gemeinsame Sache zu machen? Überall, wo wir es nicht tun, überall, wo wir nicht vertrauen, beginnt Leid und Schmerz sich auszubreiten. Das klingt jetzt sehr pauschal und sehr plakativ, aber ich glaube, es ist so. Überall, wo wir die Dinge selbst in die Hand nehmen, entsteht Chaos. Das heißt nicht, dass wir immer nur warten. Ich hoffe, das ist klar geworden. Das heißt, Verantwortung zu übernehmen. Aber es ist eine Frage, von welcher Haltung aus. Weil ich mich um mich drehe oder weil ich für Gottes Sache eintrete, weil ich ihn den Mittelpunkt stelle, weil ich ihm vertraue. David hatte auch Schwächen. Ja, da kommen wir dann in der dritten Staffel noch zu. So die bekannteste. Da hat er die Sache selbst in die Hand genommen. Er hat diese schöne Frau gesehen und er wollte sie unbedingt haben und hat dafür gesorgt, dass sie zu ihm kommt. Dass er mit ihr schläft, dass sie schwanger wird. Dann hat er gemerkt, ups, das ist jetzt ein Problem. Dann hat er wieder die Sache selbst in die Hand genommen und hat ihren Mann an die Front geschickt, dass er ums Leben kommt. Das ist ein richtiger Makel. Es gab bestimmt noch mehr Situationen. Manche werden auch beschrieben, wo David nicht der war, der immer das Vertrauen auf Gott so hinbekommen hat. Aber diese Geschichte wird sehr ausgeschlachtet auch in der Bibel und da kommen wir dann nächstes Jahr bestimmt noch zu. Und es hat Konsequenzen für ihn. Da entsteht Chaos in seiner Familie, da entsteht Unordnung, die er tragen muss. Und da kommt Leid in seine Familie rein, weil er die Dinge selbst in die Hand genommen hat. David war ein großer König. An ihm können wir viel erkennen, aber David war nicht nur der große König Israel, sondern er war auch der, der auf jemanden hinweist, auf den Sohn Davids, deswegen wird er genannt, auf Jesus Christus. Und Jesus Christus war der ultimative König, der es immer geschafft hat, Gott zu vertrauen. Der es immer geschafft hat, nicht seinen eigenen Willen durchzusetzen, sondern nur das zu tun, was er den Vater im Himmel tun sieht. Jesus Christus war der, der wirklich vertrauenswürdig ist. Weil er sein Leben für uns gegeben hat. Weil er den Zorn Gottes für uns getragen hat. Es gibt die Momente, da sind wir für das Chaos in dieser Welt verantwortlich. Da sind wir für das Böse verantwortlich. Da haben wir Unrecht getan. Anderen gegenüber, uns selbst gegenüber, wem auch immer gegenüber. Und Jesus Christus ist dafür gekommen und hat es ans Kreuz getragen. Und hat damit den Zorn Gottes von uns ferngehalten. Deswegen ist er vertrauenswürdig. Er meint es gut. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir an ihm dran sind, dann verpassen wir nichts. Das ist ja der Gedanke, der dahinter steht. Das ist das, was die Männer sehen. David, du verpasst was. Wenn du diese Gelegenheit jetzt nicht nutzt, wenn du jetzt nicht über diese Grenze drüber gehst, dann verpasst du was. Aber Gott wird uns sagen, nein, das ist nicht der Fall. Du hast gar keine Ahnung, was alles noch auf dich wartet. Meinst du hier in diesem irdischen Leben irgendwas zu verpassen? Mann, du hast gar nicht die Perspektive, um das einordnen zu können. Vertrau mir. Wir verpassen nichts. Wenn wir bei Jesus sind, wenn wir ihm vertrauen, dann können wir die Konfrontation suchen, weil seine Auferstehungskraft bei uns ist. Da können wir unsere Stärke zum Guten nutzen, weil Jesus uns Gutes tut. Dann können wir das Böse und das Chaos vertrauensvoll in seine Hände legen, weil er den Zorn Gottes getragen hat. Wir kommen nochmal zum Respekt zurück. David wird eine Respektsperson, ja, also dieses, genau da. Wer sich nicht selbst als Zentrum des Universums wahrnimmt, Grenzen akzeptiert und verantwortungsbewusst im Vertrauen auf Gott handelt, ist eine Respektsperson. Sie gibt und empfängt Achtung, Wertschätzung und Anerkennung. Das ist genau das, was passiert. David respektiert Saul. Er bringt ihm Respekt gegenüber. Und was passiert am Ende des Kapitels? Saul knickt ein, könnte man sagen. Saul bestätigt das. Saul gibt den Respekt zurück. Er sagt, jawohl, du hast recht, du bist eigentlich der berufene König. Du wirst regieren und es wird gut sein. Und ich erkenne dich, ich erkenne, wie du es meinst. Hat das dafür gesorgt, dass Saul aufhört, ihn zu verfolgen? Nein, leider nicht. Es geht leider weiter, aber auch er bringt dem David Respekt gegenüber. Respekt geben macht dich selbst zu einer Respektsperson. Vielleicht wünschst du dir so sehr Respekt von anderen. Vielleicht sehnst du dich danach, die Anerkennung und die Wertschätzung von anderen zu bekommen. Ich bitte dich einfach, fordere ihn nicht ein. Der Schuss geht nach hinten los. Wenn du das selbst in die Hand nimmst, um für deinen Respekt zu kämpfen, geht der Schuss nach hinten los. Ganz im Gegenteil, bring anderen Respekt gegenüber. Anerkennung, Wertschätzung, Würde. Wir vertrauen auf Gott, dass er für dich sorgt. Und dann bin ich davon überzeugt, dass du es auch erleben wirst, wie andere dich respektieren, wie andere gerne bei dir sind, wie andere deinen Rat suchen, wie andere sich über dich freuen, wie andere dich loben. Andere dir vielleicht Berufung zusprechen. Frank hat das erzählt, da war jemand, der ihn gesehen hat. Das ist gut. Ich habe euch zum Abschluss meiner Predigt noch einen Stab mitgebracht. Das ist nicht der Speer von Saul, keine Angst. Es ist einfach ein Stock. Einen richtigen Hirtenstab hatte ich nicht da. Aber ich dachte, der Hirtenstab passt ganz gut für heute. Zum einen, weil natürlich David Schafhirte war, zum anderen, weil Engedi da so eine Ecke ist, wo auch die Schafherden waren und dachte ich, da kann so ein Hirtenstab ganz gut passen. So ein Hirtenstab steht ein bisschen für diesen Respekt. Der Hirtenstab bietet Leitung und Orientierung. Ja, also mit dem Hirtenstab kann man ein bisschen lenken. Weiß, da ist der Hirte, der geht vorne weg, dem kann ich hinterherlaufen. Leitung und Orientierung im Sinne von: Wer steht eigentlich im Zentrum? Um wen drehen sich meine Gedanken? Nach wem richte ich mich aus? Wer ist der Fokus? Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für meine Schafe. Der Hirtenstab, er setzt aber auch Grenzen. Der Hirtenstab, der kann auch zurückhalten. Wenn die Schafe irgendwie jeder in seine eigene Richtung gehen will, dann gibt es mal einen kleinen Klaps an der Seite, dann wird das wieder eingerichtet. Es gibt Grenzen. Und diese Grenzen sind gut, wenn der gute Hirte sie uns setzt. Und dem Hirtenstab kann man folgen. Im Psalm 23 gibt es diese wunderbare Stelle: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und ich habe es schon mehrmals erzählt, aber mich fasziniert diese Stelle immer wieder, weil ich nicht gecheckt habe früher, was das mit dem Stab zu tun hat. Warum tröstet jetzt der Hirtenstab? Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass es zumindest in der damaligen Zeit, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, gang und gäbe war, wenn es dunkel war und die Schafe im Dunkeln nicht gut sehen oder es sehr neblig war oder irgendwie sowas und die Schafe nicht wussten, sich nicht selber orientieren konnten, weil die sehen nicht so gut, dass dann der Hirte regelmäßig mit dem Stab auf den Boden klopfte. Und diese Vibration, dieser Klang und das Vibrieren des Bodens dafür gesorgt hat, dass die Schafe sich auch in diesem Terrain, wo sie sich selbst nicht orientieren können, folgen können und gut am Ziel ankommen. Jesus ist unser guter Hirte. Jesus ist der, der uns vorausgegangen ist. Jesus ist der, den wir als Fokus setzen dürfen. Jesus ist der uns auch manche Grenzen setzt, aber die wir getrost annehmen dürfen. Also ich meine jetzt gar nicht die Gebote und du darfst nicht das, sondern ich meine vor allen Dingen auch Dinge, wo wir das Gefühl haben, Mensch Jesus, da müsstest du doch was tun. Da bin ich in der Situation und ich will dir doch vertrauen, aber warum tust du nichts? Auch darin einfach ruhig zu bleiben und zu stehen und zu sagen, und ich nehme das an und ich vertraue dir trotzdem und ich halte es aus und ich gehe mit. Denn auch wenn es dunkel wird, finde ich Orientierung bei dir. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann drücken wir genau das aus. Wir sagen, Jesus, das, was du für mich am Kreuz getan hast, du bist mein guter Hirte und ich will mit meinem Leben dir folgen. Ich vertraue dir. Und ich muss nicht für mich selbst kämpfen. Ich muss nicht um meinen Respekt kämpfen. Ich muss nicht Grenzen überschreiten, sondern ich will dir ganz und gar vertrauen. Ich brauche deine Erlösung, weil sonst der Zorn Gottes auch mich trifft. Aber du hast am Kreuz mit deinem Blut dafür bezahlt. Deswegen darf ich befreit sein. Frei sein, zu sein, wer ich bin. Frei sein, zu warten. Frei sein, auf dich zu vertrauen. Ich lese uns Psalm 23, der so gut dazu passt, jetzt nochmal vor. Und danach wollen wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Und dazu bitte ich euch dann aufzustehen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jesus Christus, ich danke dir, dass du dieser Hirte bist, der bei uns ist. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen und dass du dich als vertrauenswürdig gezeigt hast. Und ich wünsche mir so sehr, dass du uns das schenkst, weil das können wir nicht selber produzieren. Es ist dein Heiliger Geist, der uns das schenkt, dass wir dieses Vertrauen dir wirklich entgegenbringen können. Und diese Freiheit erleben dürfen in dir, die es uns dann wieder möglich macht, nicht mit Ellenbogen durch dieses Leben zu gehen und für unser Recht zu kämpfen, sondern dich ins Zentrum zu stellen und den Menschen den Respekt gegenüberzubringen, den du für sie hast. Herr, das können wir nicht aus eigener Kraft, sondern nur aus deiner Gnade heraus.